SRF 3.
Martin Ackermann, Chef der Covid-Taskforce des Bundes, sagt:
Wir wurden nicht vorgängig über diese Öffnungsszenarien informiert.
Das Gespräch mit ihm gleich. Dann, die FDP stellt sich hinter das Rahmenabkommen mit der EU, macht sich aber auch Gedanken zum Fall des Scheiterns. Und die britische Königin nahm Abschied von ihrem Lebensgefährten Prinz Philipp, dessen Beisetzung heute Nachmittag stattgefunden hat. Das ist Info 3, heute mit Patrick Seiler. Die einen können es kaum erwarten, die anderen machen sich große Sorgen deswegen. Aber ab Montag ist in der Schweiz bekanntlich vieles wieder möglich, woran in den letzten Monaten nicht zu denken war. Ein Film im Kino, ein Workout im Fitnesscenter oder Auswärtsessen wird mit Einschränkungen wieder möglich. Der Bundesrat hat Öffnungen beschlossen, die aus Sicht der Wissenschaft riskant sind, das sagt Martin Ackermann, Präsident der Covid-Taskforce, also jenes Gremiums, das den Bundesrat in der Corona-Pandemie wissenschaftlich berät, bei den jüngsten Beschlüssen jedoch nicht beteiligt gewesen war. Roger Brendlin hat mit Martin Ackermann gesprochen.
Wir wurden nicht vorgängig über diese Öffnungsszenarien informiert und konnten uns auch nicht vorgängig dazu äußern.
In welchem Rahmen können Sie sich denn äußern, wenn Sie zu konkreten Öffnungsentscheiden sich nicht äußern konnten?
Wir haben einen direkten und guten Austausch mit dem BAG und auch Mitgliedern des Bundesrates. Beispielsweise haben wir verschiedene Öffnungsszenarien modelliert und dann auf diesen Szenarien basierend plädiert, langsam, vorsichtig und in kleinen Schritten zu öffnen.
Und so wie es jetzt am Montag geschieht, da haben Sie Bedenken. Warum?
Aus wissenschaftlicher Sicht geht man mit diesen Öffnungen ein Risiko ein, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch gesellschaftlich und wirtschaftlich. Man muss sich bewusst sein, in der Schweiz aktuell sind viele Menschen ansteckend. Und wenn durch diese Öffnungen Kontakte und Mobilität zunehmen, dann wird sich auch das Virus weiter ausbreiten. Das ist eine Gefahr für das Gesundheitssystem. Aber es ist auch eine Gefahr, dass man wieder schließen muss.
Sie rechnen jetzt also auch mit einer Verschlechterung der Situation, wenn jetzt am Montag so geöffnet wird, sprich mit vielen Ansteckungen und vor allem vollen Intensivstationen.
Die Zukunft hängt stark davon ab, wie wir alle auf diese Öffnungsschritte reagieren. Wenn die Menschen in diesem Land die Öffnung so interpretieren, dass die Pandemie nun nicht mehr gefährlich ist, dann haben wir natürlich ein hohes Risiko, dass sich die Situation verschlechtert und wir auch wieder schließen müssen.
Bundesrat Berset sprach ja am Mittwoch, als er die Öffnung bekannt gab, von einem vertretbaren Risiko. Jetzt ist es aber eigentlich ja die Aufgabe der Wissenschaft, das Risiko zu kalkulieren. Also eigentlich jetzt in diesem Zusammenhang die Aufgabe der Taskforce. Wie kam Berset zu der Aussage, dass das Risiko vertretbar sei?
Wie es zu dieser Aussage kam, das kann ich natürlich nicht beantworten. Wir haben unsere Einschätzung gegeben, das ist nicht nur epidemiologisch, sondern auch wirtschaftlich abgestützt. Aber es gibt natürlich auch andere Überlegungen und andere Stimmen, die eine Rolle spielen.
Man hatte im bisherigen Verlauf ja eigentlich immer den Eindruck, der Bundesrat höre sehr stark auf die Taskforce. Die Entscheide seien wissenschaftlich begründet. Warum ist das in diesem Fall offenbar nicht so?
Ja, wie Sie gesagt haben, von den politischen Entscheidungen in diesem Jahr basierten viele auf wissenschaftlichen Einschätzungen. Anfang Jahr haben wir beobachtet, dass sich eine ansteckende Variante im Untergrund schnell ausbreitet. Und die Entscheidungen, dann Schließungen zu machen und länger zu warten mit Öffnungen, das hatte eine klare wissenschaftliche Basis. Aber ich muss Ihnen recht geben, beim Entscheid am Mittwoch hatten andere Stimmen mehr Gewicht.
Hat die Taskforce vielleicht das Vertrauen des Bundesrats verloren?
Das denke und hoffe ich nicht. Wir können weiterhin unsere Perspektive einbringen. Ich denke, die wird weiterhin auch berücksichtigt. Aber wie ich erwähnt habe, es gibt natürlich auch andere Kriterien und andere Stimmen, die eine Rolle spielen.
Könnte es sein, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die Taskforce leidet, wenn der Bundesrat gegen deren Empfehlungen entscheidet?
Das hoffe ich nicht. Die wissenschaftliche Einschätzung bleibt bestehen, unabhängig von politischen Entscheidungen. Die wissenschaftliche Einschätzung ändert sich nur, wenn neue Evidenzen vorhanden sind. Und ich hoffe, dass die Bevölkerung das auch so wahrnimmt und die Taskforce als eine konstante und verlässliche Stimme wahrnimmt.
sagt Martin Ackermann. Er ist Präsident der Covid-Taskforce des Bundes. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Auslieferung des Impfstoffes von Moderna verzögert sich erneut. Das führt zu Unmut bei den Kantonen, Michael Wettstein.
Das Bundesamt für Gesundheit hatte die Kantone gestern über den erneuten Lieferverzug informiert. Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren, sagte gegenüber Radio SRF:
Wir sind alle enttäuscht. Alle wollen rasch vorwärts machen mit der Impfkampagne. Es gibt eine hohe Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Wir arbeiten alle unter hohem Druck und warten auf die jeweils nächste Lieferung.
Der Grund für die jüngste Lieferverzögerung liege allerdings beim Hersteller Moderna und nicht beim Bund, so Engelberger weiter. Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schneck hatte zuvor gefordert, die Logistik rund um die Impfstoffe müsse an Fachleute aus der Privatwirtschaft übergeben werden, weil es beim Bund offenbar an der nötigen Fachkompetenz mangle. Dazu sagt BAG-Chefin Anne Levy:
Es ist genau umgekehrt der Fall. Die private Firma Moderna hat Logistikprobleme und die Probleme sind dort bei Moderna zu lösen. Sobald die Lieferungen in der Schweiz sind, sind unsere Logistik so gut aufgestellt, dass wir jederzeit die Lieferungen vornehmen können an die Kantone. Also das Problem liegt bei Moderna.
Weiter sagt Levy, die Lieferverzögerung sei ärgerlich. Man habe sofort bei Moderna interveniert und so erreicht, dass heute zumindest ein Teil der versprochenen Impfdosen geliefert worden sei. Fast 1000 Gegnerinnen und Gegner von Corona-Massnahmen haben am Nachmittag in Schaffhausen demonstriert. Die Kundgebung war nicht bewilligt. Es wurden mehrheitlich keine Masken getragen, wie die Kantonspolizei auf Twitter schreibt. Laut einem SRF-Reporter vor Ort schritt die Polizei aber nicht ein. Die Stimmung sei friedlich gewesen. Ursprünglich hatte die Stadt die Kundgebung bewilligt. Die Stadtregierung widerrief die Bewilligung aber am Donnerstag aus Sicherheitsbedenken.
Info 3 Abend.
Nächste Woche will Bundespräsident Guy Parmelin nach Brüssel reisen und mit der EU über das verfahrene Rahmenabkommen diskutieren. Schließt jetzt tritt die FDP, die Partei von Außenminister Ignacio Cassis, nach parteiinternen Querelen beim Europathema mit neuer Einigkeit auf. Die FDP-Bundeshausfraktion unterstütze das Rahmenabkommen noch immer, aber es gebe Wege für den Fall, dass die Verhandlungen scheitern. Gaudenz Wacker berichtet.
Drei-Säulen-Aktionsplan nennt es die FDP-Bundeshausfraktion. Es ist ein Plan B, ein Ausstiegsszenario für den Fall, dass das Rahmenabkommen scheitert. Parteipräsidentin Petra Gössi erklärt:
Jeder Unternehmer und auch wir sind verpflichtet, in Szenarien zu denken. Und jetzt wissen wir eigentlich nicht, ob der Bundesrat dann zum Resultat kommen wird, das Verhandlungsergebnis, das er erzielt hat, das genügt. Und wenn er dann eben zum Ergebnis kommen sollte, dass das Verhandlungsergebnis nicht genügt, dann wollen wir dem Bundesrat schon heute mit auf den Weg geben, was für uns wichtig ist.
Gössi betont zwar, im Vordergrund stehe für die FDP noch immer Plan A. Der Bundesrat solle die umstrittenen Punkte klären, dann unterstütze die Partei das Rahmenabkommen weiterhin. Gleichzeitig skizziert die Partei nun erstmals einen Plan B und will so die Reihen beim Europa-Dossier schließen. Denn ausgerechnet beim Europa-Thema präsentierte sich die Wirtschaftspartei FDP in den letzten Wochen uneinig. Verschiedene Exponenten, darunter Alt-FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann, kritisierten das Abkommen offen, forderten gar einen Abbruch. Zu diesen Kritikern gehörte auch FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. Heute sagt er:
«Ich bin sehr froh, dass man sich wieder gefunden hat.»
Hinter dem Plan B können offenbar insbesondere Kritiker wie er stehen.
«Neu ist sicher, dass man sich mit der Situation abgefunden hat, dass dieses Abkommen nicht weitergeht, weil der Verhandlungserfolg sich nicht abzeichnet. Es ist eine Frage der Zeit wahrscheinlich, bis dann im Bundesrat dieses Abkommen scheitern wird.»
Das Wort «scheitern» verwenden hingegen die Wirtschaftsdachverbände, Economiswiss und Arbeitgeberverband heute nicht. Sie fordern den Bundesrat schriftlich eindringlich auf, die offenen Punkte beim Rahmenabkommen zu klären und die Verhandlungen abzuschließen. Von einem Plan B schreiben sie nichts. Economiswiss-Präsident Christoph Mäder:
«Grundsätzlich ist es sicherlich richtig, dass man sich Gedanken natürlich macht zu einem möglichen Plan B. Die Frage, wann und wie ein solcher zu kommunizieren ist, hängt aber vom bisherigen Verhandlungsergebnis ab.»
Und das kennt man derzeit nicht. Der Economy Suisse-Präsident stellt also zumindest in Frage, wie sinnvoll es aus Befürwortersicht ist, jetzt schon den Plan B zu präsentieren.
Info 3 Abend.
Königin Elisabeth II. Von Großbritannien und ihre Familie haben heute endgültig Abschied genommen von Prinz Philipp. Anstatt 800, wie es in normalen Zeiten der Fall wäre, waren noch 30 Menschen an der Beerdigung des Herzogs von Edinburgh auf Schloss Windsor. Übertragen wurde die Trauerfeier jedoch in alle Welt. Großbritannien-Korrespondent Patrick Wülser.
Es war ein Staatsbegräbnis im Miniaturformat, das sich heute innerhalb der Mauern von Schloss Windsor abspielte. Prinz Philipp, der zeitlebens zeremoniellem Brimborium wenig abgewinnen konnte, wünschte sich ausdrücklich ein schlichtes Militärbegräbnis. Virusbedingt wurde der Anlass nicht nur schlicht, sondern geradezu distanziert. Alles, was üblicherweise während einer Trauerfeier halbwegs Trost spendet, nämlich Nähe, Wärme und Freunde, musste gestrichen werden. Nicht 800 Trauergäste wie geplant, sondern lediglich 30 durften zugegen sein, als der Sarg mit Prinz Philipp auf Schloss Windsor im Schritttempo in eine Prozession in die St. Georgskapelle überführt wurde. Eskortiert wurde der Sarg, auf dem die persönliche Flagge des Prinzen drapiert war, von seinen Kindern und Großkindern, aber auch von Angehörigen der britischen Armee, was seine lebenslange Verbundenheit und Affinität zum Militär spiegelte. Eine Artilleriekapelle intonierte die Nationalhymne und ein Detachement der königlichen Marine erwies ihrem Offizier die letzte Ehre. In einem schwarzen Wagen folgte die bald 95-jährige Queen, die durch einen Seiteneingang in die Kapelle geleitet wurde. Es gebe keine Worte, welche die Trauer der königlichen Familie und von uns allen beschreiben könnten, sagte Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury, im anschließenden Trauergottesdienst.
For the royal family, as for every other, no words can reach into the depth of sorrow that goes into bereavement.
Wir alle hätten einen großen Verlust erlitten und müssten nun Abschied nehmen von seiner königlichen Hoheit Prinz Philipp. In Erinnerung bleiben würden dessen Bescheidenheit und Pflichtbewusstsein, sein beständiger Dienst für Königin und Commonwealth. Die Britinnen und Briten gedachten dem Prinzen mit einer landesweiten Schweigeminute, während die Königin Abschied nahm von ihrem Ehegatten, mit dem sie über 70 Jahre verheiratet war. Sie tat es vor den Augen der ganzen Welt und war trotzdem allein. Denn aufgrund der Pandemie musste die Queen sogar in der Kirche von ihren Kindern und Großkindern Distanz wahren.
Uns bleibt noch der Blick auf das Wetter, Michael.
Morgen wechseln sich Wolken und sonnige Phasen ab. Lokal wird es nass. Die Temperaturen steigen im Norden auf 9, im Süden auf 15 Grad.
Das war Info 3 am Samstagabend, produziert und moderiert von Patrick Seiler. Ich wünsche einen schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.